dass ihr mit uns diese Anbetungszeit gestaltet habt. Und danke auch für die Liedauswahl, die uns eingeladen hat, Jesus zu begegnen. Und ich weiß nicht, wie es dir in dieser Gönn-dir-Zeit geht, wie Insa es gerade genannt hat. Die Ferien- und Urlaubszeit hat gerade angefangen, für jeden von uns, glaube ich, ganz anders. Aber man merkt es auf jeden Fall, dass hier und da weniger Programm ist. Das ein oder andere gibt's gerade nicht. Musikschulen, Vereine, all das sind weniger Termine, zumindest für Familien. Und ich hoffe, dass der ein oder andere von uns auch schon etwas runterkommen konnte, etwas entspannen konnte, egal ob mit oder ohne Urlaub, wie auch immer. Ich möchte euch aber jetzt trotzdem für einen Moment mit ein paar Sorgen beladen. Darf ich das kurz? Danach könnt ihr es auch wieder wegschieben. Es gibt regelmäßig Umfragen darüber, was uns Deutsche am meisten besorgt. Und die Umfrage dazu Anfang des Jahres hat folgende drei Themen in die Top 3 hineingespült. Armut und Ungleichheit, eine der größten Sorgen, Einwanderung und Inflation. Vielleicht wenig überraschend für den einen oder anderen. Wie denkt ihr, ist denn das Ranking dieser drei Sorgen? Was steht an erster, zweiter und dritter Stelle? Ich löse es auf. So sieht's aus. Inflation an eins, dann Einwanderung, gefolgt von Armut und Ungleichheit. Es ist alles aber sehr nah beieinander, wie ihr es an den Prozentzahlen sehen könnt. Aber als ich diese Prozentzahlen gesehen habe, war ich dann doch überrascht, dass es so viele sind. Man kann also sagen, jeder Dritte in Deutschland ist mit diesen Sorgen beschäftigt oder beladen, könnten wir sagen. Das heißt, zählen wir mal durch, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sind das auch hier ganz schön viele. Vielleicht sogar jeder, bei dem einen das eine oder andere stärker als das andere. Aber wir können auf jeden Fall sagen, das beschäftigt unser Land. Das beschäftigt deine Arbeitskollegen. Das beschäftigt deine Freunde, deine Nachbarn. Das beschäftigt die Leute, neben denen du in der Straßenbahn sitzt, egal wo. Das beschäftigt unser Land. Und Insa hat es schon angedeutet, ich möchte heute mit euch ein wenig über Politik reden. Aber nicht so sehr über unsere oder die deutsche Politik, sondern eigentlich vielmehr über Gottes Politik. Aber damit wir die Vorteile der göttlichen Politik sehen können, müssen wir einmal für ein paar Minuten auf unsere irdische, weltliche, wie auch immer man das nennen möchte, Politik schauen. Und unsichere Zeiten, wie der, in der wir gerade leben, die spülen immer entweder die Stärken oder der Schwächen der aktuellen Regierung zutage. Es ist immer so. Krisen zeigen ein bisschen, was drinsteckt. Das sieht man bei uns Menschen, das sieht man zum Beispiel bei mir als Vater, wenn meine Kinder mit richtig stressen, dann kommt da raus, was da so drin steckt. Und genauso ist es auch in jedem anderen Lebensbereich. Krisen, Herausforderungen, Unsicherheit fördern ein Stück weit die Wahrheit zutage oder das, was in uns steckt. Und Politiker oder Machthaber aller Jahrhunderte haben immer wieder genau solche Themen genutzt, um sie für ihre eigene politische Agenda einzusetzen. Mal positiv, um dem Volk gut zu tun, mal negativ, um sich selbst gut zu tun. Aber diese Themen sind die Themen, mit denen Politik gemacht werden kann. Das gab es schon immer. In der Antike, im Römischen Reich, wer da mal ein bisschen rumsucht und rumgoogelt, in den Geschichtsbüchern liest, der weiß, das war das Mittel für jeden Putsch. Oder in Frankreich, beim Staatsstreich Napoleon, hat er genauso diese Unsicherheit im Volk genutzt, um an die Macht zu kommen. Auch in unserer Geschichte sehen wir das ganz oft, zum Beispiel vor 100 Jahren bei der Entstehung der Weimarer Republik war die Unzufriedenheit im Volk der Motor dafür, dass es losging und dann auch ein paar Jahre später dafür, dass die NSDAP ihren Wahlerfolg so zahlreich gefeiert hat. Diese politischen Umwälzungen haben alle eins gemeinsam. Sie greifen, wie ich schon gesagt habe, die Not einer größeren benachteiligten Bevölkerungsgruppe auf und versprechen ihnen wieder diese früheren bewährten guten Zeiten, wenn man sie wählt, wenn sie an die Macht kommen, und wollen dadurch quasi das wieder in Aussicht stellen, was gerade fehlt. Und als Laie würde ich mal sagen, in politischer Terminologie nennt man das die Politik des rechten Flügels. Und das Eis, auf dem ich mich jetzt bewege, wird immer dünner, das ist mir bewusst. Aber wie gesagt, wir müssen einmal kurz auf diesen wackeligen Boden, damit wir gleich weiterkommen. Eine ganz allgemeine Frage: Was heißt eigentlich rechte Politik? Und was bedeutet im Unterschied dazu linke Politik? Damit meine ich nicht diese Kampfbegriffe rechtsextrem oder linksradikal, sondern damit meine ich eigentlich die Begriffe, wie sie entstanden sind als Beschreibung des parlamentarischen Flügels oder der ganzen Bandbreite im Parlament. Was bedeutet linke Politik? Ganz stark vereinfacht, viel tiefer kann ich da auch gar nicht einsteigen, ganz stark vereinfacht würde ich sagen, dass linke Politik sich für die Gleichberechtigung aller in einer Gesellschaft lebenden Menschen einsetzt. Das ist zumindest das Ziel, das immer wieder genannt wird. Und dabei, und das ist das Besondere, wird die Freiheit der Allgemeinheit über die Freiheit des Einzelnen gestellt. Das ist ein Hauptkriterium der linken Politik. Ihr könnt gerne nachher noch mal zu Hause googeln und mir dann berichten, falls es nicht richtig ist. Menschen verbinden mit linken Werten außerdem sowas wie Gleichheit, Gerechtigkeit, Vielfalt, Schutz der schwächeren Minderheit, Internationalität und so weiter. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite des politischen Spektrums. Was bedeutet rechte Politik? Was unterscheidet sie? Und man kann im Vergleich zur linken Politik sagen, dass die rechte Politik befürwortet gesellschaftliche Unterschiede. Also nicht diese Gleichheit von allen in der Gesellschaft Lebenden, wie es die Linke fordert oder auch ausrufen möchte, sondern eher, dass sie befürworten, dass es Unterschiede in der Gesellschaft gibt und dass es deshalb auch bewährte Strukturen weiterhin geben soll und darf. Und dabei, das ist dann der größere Unterschied oder der spürbare Unterschied, wird die individuelle Freiheit des Einzelnen über die Freiheit der Gesellschaft gestellt. Und mit der Politik des rechten Flügels werden Werte wie Tradition, Hierarchie, Autorität, Unterschiedlichkeit und so weiter verbunden. Und ich hatte es gerade schon angedeutet, es gab immer wieder Zeiten der Unsicherheit, der Schwierigkeiten, des Drucks und der Bedrohung in der Geschichte. Und wir haben gesehen, dass in diesen Zeiten, in solcher Unsicherheit, die Menschen tendenziell dazu neigen, bewährte, nationalistische und stabilitätsorientierte Bewegungen zu unterstützen, ihnen zuzulaufen, weil sie damit hoffen, wieder diese althergebrachte Sicherheit zu bekommen, nach der sie sich gerade sehnen. Und genau das sehen wir gerade in vielen westlichen Ländern, inklusive Deutschland. Die verschiedenen Parteien und Gruppen des rechten Flügels erleben gerade einen Zulauf. Und ich will das damit gar nicht bewerten oder kommentieren, sondern nur herausstellen, das kennen wir schon aus der Geschichte. Es ist nichts Neues, es ist schon häufig passiert. Das Pendel schlägt von der einen Seite wieder zur anderen Seite. Und irgendwann wird es vermutlich auch wieder zurückschlagen. Ob diese Pendelschläge nun immer extremer werden, das kann ich nicht sagen. Das müsste mal vielleicht von einem neutralen Standpunkt aus untersucht werden. Aber ich kann hier Salomo zitieren, der sagen würde, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und für alle, die sich gerade vielleicht Sorgen machen, in welche Richtung diese Predigt jetzt gehen wird, ich kann euch beruhigen, ich werde nicht für die eine oder andere Seite Partei ergreifen, das darf jeder für sich entscheiden, aber es war wichtig, da einmal hinzuschauen, um jetzt einen Schritt weiter zu gehen. Und damit möchte ich unsere Politik verlassen. Ich will vielmehr mit euch darauf schauen, und das hatte Insa am Anfang schon gesagt, wie Jesus mit halbwegs vergleichbaren Situationen und Umständen umgegangen ist. Man kann natürlich nicht sagen, dass Jesus in einer Zeit lebte wie heute. Die unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von seiner Zeit damals. Aber es gibt doch viele Gemeinsamkeiten. Es gab zum Beispiel damals schon politische Grabenkämpfe. Es gab damals schon wettstreitende Ideologien, die versucht haben, die einzelnen Teile der Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Und es gab damals im Volk auch eine sehr, sehr große Unsicherheit, politisch und wirtschaftlich. Denn wenn wir da mal hineinschauen, dann sehen wir, dass die Römer damals zu Jesus' Zeit zum Beispiel großen Druck ausgeübt haben und vieles reguliert haben, was man durfte und was nicht. Dadurch war die wirtschaftliche Lage natürlich angespannt, weil sie von allem einen Teil des Kuchens abhaben wollten. Und das hat dazu geführt, dass es in Israel auch Nationalisten gab und genauso auch weltoffene Globalisten, die versucht haben, irgendwie mit den Römern zu kooperieren. Und ich möchte mit euch darum auf zwei Fragen schauen, wobei wir von Jesus lernen können. Da bin ich fest überzeugt. Die erste Frage lautet, wie bringt Jesus eigentlich entgegengesetzte Seiten wieder zusammen? Wie bringt Jesus wieder entgegengesetzte Seiten zusammen? Denn dann, das gab es auf jeden Fall damals und heute. Ist eine Gemeinsamkeit. Und die zweite Frage, die dann darauf aufbaut, wie kann ich mich als Christ in diesem Prozess positionieren? Was ist mein Teil? Wie kann ich mich dabei verhalten? Und um die Antwort auf diese erste Frage zu finden oder ihr ein bisschen auf die Spur zu kommen, müssen wir zuerst mal dem Problem, das eigentlich zugrunde liegt, auf die Spur gehen. Und das möchte ich mit einem ganz kurzen Sprint durch die biblische Geschichte des Alten Testaments machen. Das hört sich jetzt viel an, aber wie gesagt, ich werde da wirklich durchsprinten und ich bitte euch kurz mal die Antennen aufzufahren, damit ihr dabei bleibt. Von Anfang an hat Gott sich auch sowas wie ein Zwei-Parteien-System ausgedacht. Natürlich anders, als wir es jetzt kennen, denn es gab auf der einen Seite den Himmel, das seht ihr hier in dem einen Kreis, und auf der anderen Seite gab es die Erde. Das sind die zwei Parteien, die Gott am Anfang geschaffen hat. Und Himmel und Erde sollten aber nicht nebeneinander existieren. Sie sollten natürlich auch nicht gegeneinander fungieren, sondern es sollte vielmehr ein Miteinander sein. Ein Miteinander, wobei der Himmel aber die Erde anleitet. Also nicht auf Augenhöhe, sondern eine Leitungsfunktion des Himmels über der Erde. Nicht in einer Diktatur. Das war nicht Gottes Ziel, das passt auch gar nicht zu seinem Wesen. Sondern vielmehr in einer Partnerschaft, wo der Himmel aber höher gestellt war als die Erde. Es gab also sowas wie eine gottgewollte Hierarchie. Im Himmel regierte Gott, das ist klar. Und auf der Erde sollte der Mensch regieren, aber nicht allein, sondern als Repräsentant Gottes und mit seiner Hilfe. Denn er war der Schöpfer der Menschheit und er wollte ihr Mentor sein, um ihnen dabei zu helfen, diese Verantwortung, die er in ihren Händen gelegt hat, nach seinen guten Maßstäben auszuführen. Aber jeder, der die ersten Seiten der Bibel schon mal gelesen hat, der weiß, dass das ziemlich schnell vorbei war. Die Menschen haben dagegen rebelliert, haben diese Partnerschaft irgendwie zerstört, weil sie ihr eigenes Ding machen wollten, weil sie selber dachten, dass sie wissen, was gut und richtig ist. Und dadurch wurde diese Partnerschaft zerstört und Gott musste sich entfernen, distanzieren von der Erde und besonders von den Menschen. Er hat sich also zurückgezogen. Doch weil die Erde und besonders wir Menschen Gott so sehr am Herzen liegen, hat er sich einen neuen Plan überlegt, einen neuen Rettungsplan geschaffen und der funktionierte durch eine neue Partnerschaft. Er hat versucht, das durch das Volk Israel auf neue Füße zu stellen. Israel war quasi sein Baby, mit das Volk, mit dem er neu angefangen hat, um der ganzen Welt zu zeigen, hey, eine Partnerschaft zwischen mir und euch, die kann so aussehen. Das war Gottes Ziel mit Israel. Aber auch hier haben sich die Menschen wieder von Gott abgewendet und die Vereinbarungen gebrochen, weil sie wieder ihr eigenes Ding machen wollten. Sie dachten, sie wüssten es besser. Gott war aber wieder nicht überrascht von dieser Rebellion Israels. Stattdessen hat er das von ihnen gewünschte Königtum genutzt, um damit wieder an seinem Plan ein paar Schritte vorwärts zu gehen. Und er hat sogar durch diesen Wunsch der Menschen sowas wie ein erstes Friedensreich gegründet. Denn wir sehen, dass unter König David und besonders unter seinem Sohn Salomo, gerade in Israel und allen Ländern, die unter Salomos Herrschaft standen, sowas wie ein paradiesischer Zustand herrschte. Es gab Frieden, uneingeschränkten Frieden zu einer bestimmten Zeit in Salomos Leben. Es gab Wohlstand in Hülle und Fülle. Silber war damals nichts wert, weil so viel Gold im Land war. Und sie lebten auch in einer einzigartigen Gemeinschaft mit Gott durch den Tempel, den Gott durch David und Salomo hat bauen lassen. Doch auch diesen Zustand haben die Menschen wieder wegen ihrer Selbstliebe zerstört. Sie haben wieder alles zunichte gemacht, was Gott so mühsam mit ihnen aufgebaut hatte. Sie lehnten sich wieder gegen Gott und seine Vorstellungen ab. Und Gott hat sich das dann ein paar Jahrhunderte angeschaut, hat einigen Königen, einigen Generationen nochmal die Chance gegeben, das Ruder wieder rumzureißen. Aber irgendwann hat Gott dann die Reißleine gezogen und dem Ganzen ein Ende gemacht. Das führte dann dazu, dass Israel keinen eigenen König mehr einsetzen konnte, weil sie von anderen Ländern erobert wurden, die dann bestimmt haben, wer jetzt der König ist. Außerdem führte das auch dazu, dass der Tempel, also der Ort der Anbetung und der Gemeinschaft zwischen Israel und Gott, vollkommen zerstört wurde. Der Kontakt wurde also unterbrochen, zerstört. Und obwohl der Tempel ein paar Jahrzehnte später wieder aufgebaut wurde, war die Gemeinschaft, war die Verbindung zwischen Gott und Israel unwiderruflich gestört. Der Mensch will einfach sein eigener Herr sein. Das ist das Problem. Er will sich von nichts und niemandem etwas sagen lassen. Und daran führt kein Weg vorbei. Und das ist das Problem von uns Menschen, von der Menschheit allgemein. Und jetzt kommt der Sprint langsam zum Ende. Wir sind zur Zeit Jesu und er lebte damals, wie gesagt, unter römischer Herrschaft. Aber weil die Menschen ja irgendwann gegen alle Fremdbestimmungen rebellieren, musste es natürlich auch dazu kommen, dass Israel irgendwann gegen die Römer rebelliert. Und das war auch so. Und das passierte zum Beispiel in Form der sogenannten Zeloten. Die Zeloten waren eine streng religiöse Gruppe, die sich aber nicht nur auf die Tora beschränkt hat, sondern sich zum Ziel gesetzt hat, die Römer als Besatzungsmacht zu schwächen und am liebsten zu beseitigen. Und dazu war ihnen jedes Mittel recht. Sie haben auf Gewalt zurückgegriffen, sie haben Attentate verübt, Menschen getötet, Römer getötet, um dadurch quasi das Land wieder zu befreien oder zumindest die Römer zu schwächen. Und wisst ihr was? Jesus hatte ja einen Zwölferkreis, seine 12 engsten Freunde, die Jünger, das wissen wir alle. Einer dieser 12 war so ein Zelot. Kann man sich das vorstellen? Einer war dieser Zelot, Simon, Beiname der Zelot. In manchen Übersetzungen heißt der Simon der Eiferer. Das bedeutet nicht etwa etwas anderes, sondern Eifer ist einfach die Übersetzung des griechischen Wortes Zelos. Und die Zeloten waren also die Eiferer. Und wenn Simon der Zelot oder Simon der Eiferer genannt wird, ist das ein Hinweis auf seinen politischen Hintergrund, auf seine politische Prägung. Er war also ein Nationalist. Er gehörte dieser Bewegung an, der jedes Mittel recht war, um die Römer zu schwächen. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums gab es natürlich Juden, die mit Rom sympathisierten. Und da gab es auch wieder unterschiedliche Bewegungen und Gruppen. Und eine dieser Gruppen waren die Zolleinnehmer, die Zöllner, wie es im Neuen Testament heißt. Und ratet mal, wen Jesus noch in seinen Jüngerkreis berufen hat? Levi, den Zöllner, der dann später Matthäus genannt wurde. Wir sehen also, Jesus tut das, was heutzutage wahrscheinlich gar keiner machen würde. Wir würden noch nicht mal auf die Idee kommen. Und die Frage steht natürlich im Raum, wieso? Wieso hat Jesus das gemacht? Und die Frage, die damit verbunden ist, warum ist ihm das alles nicht um die Ohren geflogen? Stattdessen ist daraus die Bewegung geworden, die am erfolgreichsten war in der ganzen Geschichte der Menschheit. Wie hat er das geschafft? Wie bringt Jesus entgegengesetzte Seiten zusammen? Das ist die Frage. Anscheinend nicht dadurch, dass er in Kategorien wie rechts und links denkt. Es war ihm völlig egal. Er hat Leute aus beiden Seiten in seinen Jüngerkreis hineingerufen. Es war auch nicht die Lösung, dass er einfach eine strenge Trennung zwischen diesen Gruppierungen aufgebaut hat. Er hat sie sich ja selbst ins Haus geholt, beide. Die Lösung dafür offenbart Jesus in einem nächtlichen Gespräch. Ein gesetzestreuer Jude, der von diesem Rechts-Links-Denken wahrscheinlich schon die Nase voll hatte, suchte bei Jesus Rat. Und weil er so angesehen war, konnte er nicht am Tag zu ihm gehen, sondern ist nachts zu ihm gekommen. Und er stellt ihm seine Fragen. Und Jesus sagt ihm, dass der einzige Weg aus diesem Teufelskreis heraus die Neugeburt ist. Und genauso verdutzt, wie manche von euch jetzt gucken, hat Nikodemus, dieser gesetzestreue Jude, auch geschaut. Da gehe ich von aus. Eine Neugeburt? Aber Jesus bleibt dabei und wir schauen einmal kurz in einen Teil dieses Gespräches hinein. In Johannes 3, Vers 5 bis 7 sagt Jesus, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Und jetzt erklärt Jesus das ein bisschen näher. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Die Neugeburt, von der Jesus hier spricht, ist natürlich nicht eine menschliche Geburt, ein echtes Baby. Das sehen wir ganz deutlich in dem Text. Es geht um eine geistliche Neugeburt. Nicht etwas Sichtbares, Greifbares, Irdisches. Um eine geistliche Neugeburt. Und diese geistliche Neugeburt kann natürlich nur der Geist bewirken. Kein Mensch, kein Fleisch. Der Geist Gottes bewirkt diese Neugeburt bei den Menschen, die anfangen, Jesus als ihrem Retter und Meister zu vertrauen. Dort, wo Menschen das sagen, das in ihrem Herzen fühlen, da geschieht diese Neugeburt. Und wer diese Neugeburt erlebt hat, ist dann ein neuer Mensch. Ist ja logisch. Er ist ein neues Geschöpf Gottes. So wie er ganz am Anfang Schöpfungsakte vollzogen hat, so vollzieht er immer wieder einen neuen Schöpfungsakt, wenn Menschen anfangen, ihm zu vertrauen, an ihn zu glauben, wie es im Neuen Testament heißt. Und in diesem Moment findet dann ein Identitätswechsel statt, der den Menschen aus der sichtbaren Welt herauslöst und in eine neue geistliche Realität hineinführt. Aus dem einen raus und in das andere, in das Neue hinein. Und diese neue Realität lässt sich eben nicht mehr mit menschlichen Begriffen oder Kategorien einteilen. Es lässt sich darum nicht mehr mit rechts oder links beschreiben. Wenn wir schon so etwas wählen würden, dann müsste es eben oben sein. Oben, da, wo Gott ist. Dort, wo er sich entfernt hat, als die Menschen anfingen, alles zu zerstören. Von oben her, oben bei ihm, dort, wo er ist. Das ist jetzt die einzige Kategorie, die noch existiert, die für uns, die wir an Jesus glauben, zählt. Und interessant ist bei diesem Satz, gerade im letzten Satz, dass hier, wo von Neuem steht, eigentlich das griechische Wort an all den anderen Stellen im Johannesevangelium mit von oben übersetzt wird. Und es passt auch an diese Stelle, weil es zu anderen Stellen im Johannesevangelium passt. Das ist die Antwort auf die Frage, wie Jesus zwei entgegengesetzte Seiten zusammenbringt. Er versetzt sie einfach in eine neue Wirklichkeit. Er nimmt sie aus ihrem Lager heraus und führt sie in sein Lager, könnten wir sagen, nach oben, in sein Reich. Und da spielen die bisherigen Unterscheidungsmerkmale eben keine Rolle mehr. Sie haben dort keine Bedeutung. Und durch diese Neugeburt bekommen wir nicht nur eine neue Identität, sondern wir stehen dann auch wieder in dieser Verbindung mit Gott, die er sich von Anfang an gewünscht hat. Das ist dadurch wiederhergestellt, durch diese Neugeburt, durch diesen Identitätswechsel gehören wir jetzt zu seiner Familie. Und so kommen Himmel und Erde wieder in der Person von Jesus Christus zusammen. Und jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Teil dieser Zusammenführung, wo Himmel und Erde sich wieder berühren. Im Neuen Testament wird das dann der neue Bund genannt. Ein neuer Bund, der für immer existieren soll. Und diese Partnerschaft, dieser Bund ist davon geprägt, dass Gott uns wieder Verantwortung für uns und unser Umfeld überträgt. Und er will wieder als unser Vater und als unser Mentor dabei helfen, diese Verantwortung nach seinen Maßstäben auszufüllen. Und als Teil der Familie Gottes ist es also unser erstes und eigentlich auch unser wichtigstes Ziel, uns an Gott zu orientieren, an seinen Werten, an seinen Vorstellungen. Das ist das Ziel, das ist die Marschroute, die er uns jetzt anbietet. Und dieses gemeinsame Ziel vereint alle, die sich darauf zubewegen. Das ist der Schlüssel. Das ist die Idee Gottes, wie er zwei entgegengesetzte Parteien, Gruppen, Menschen wieder zusammenbringt, indem er uns in seine neue Realität hineinführt und uns ein gemeinsames Ziel gibt, auf das wir zugehen. Und was passiert mit Menschen, die gemeinsam auf ein Ziel zugehen? Egal aus welcher Ecke sie sich dem Ziel nähern, wenn sie sich dem Ziel nähern, kommen sie automatisch auch einander näher. Egal, ob sie jetzt von links oder von rechts auf das Ziel zugehen, je mehr wir uns dem Ziel annähern, desto mehr kommen wir auch einander näher. Und das ist eine Begleiterscheinung in der Familie Gottes. Aber wie wir schon in dem Sprint durch die Geschichte des Alten Testaments gesehen haben, fällt es uns gar nicht leicht, uns etwas sagen zu lassen. Auch in diesem neuen Bund ist diese rebellische Ader noch in uns da. Und damit sind wir bei der zweiten Frage. Wie kann ich mich also als Christ in diesem Veränderungsprozess, in dieser neuen Realität verhalten? Wo sollte ich mich positionieren? Wie kann ich mich darin positionieren? Und Apostel Paulus, der diesen Machtkampf in unseren Herzen ganz genau kannte und ihn einmalig beschrieben hat im Römerbrief, der zeigt schließlich auf, worauf es in diesem Prozess ankommt. Und ich möchte mit euch zwei Verse anschauen. Zuerst schauen wir uns Römer 12, Vers 1 an. Da schreibt Paulus: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und damit meint er all das, was vor Kapitel 12 gesagt wurde, seine Theologie, also die Theologie Gottes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Ganz schön klare Kante, die Paulus hier zieht. Mit diesen Worten beschreibt Paulus eigentlich auch sowas wie die Neugeburt, nur von einer anderen Perspektive aus. Und er zeigt, dass diese Neugeburt nicht nur einmal geschehen ist und dann für immer gilt, sondern dass diese Neugeburt sich eigentlich immer wieder in unserem Lebensvollzug, in unserem Alltag bestätigen sollte. Und darum greift Paulus dieses Bild eines lebendigen Opfers auf. Nicht Neugeburt, das bleibt, aber er fügt dem ein weiteres Bild hinzu, nämlich das eines lebendigen Opfers. Ist schon paradox in sich. Das Opfer wird ja eigentlich sterben, entweder schon vor der Zeremonie oder spätestens während dem Verbrennen. Aber Paulus sagt hier, spricht hier von einem lebendigen Opfer. Und ein Opfer, das sich freiwillig auf den Opferaltar legt, hat vorher schon alle eigene Wünsche und Vorstellungen aufgegeben. Sonst würde es niemals da liegen. Es will voll und ganz, mit Haut und Haaren, müsste man sagen, das tun, was Gott mit ihm vorhat. Das Opfer will voll und ganz das tun, gibt sich dem hin, was Gott mit ihm vorhat. Und Paulus beschreibt das als die einzige angemessene Antwort. Die einzige logische, verständliche Reaktion, übersetzen es andere, auf dieses tiefe Erbarmen und das Mitgefühl, mit dem Gott uns entgegenkommt. Das hat er in den Kapiteln vorher beschrieben, nämlich, dass Jesus, Gott selbst, den Himmel verlassen hat, Mensch geworden ist, wie und du und ich, und dann sogar als dieser Mensch gestorben ist, weil er uns so liebt. Weil das der einzige Weg war, um den Rettungsplan Gottes zu erfüllen, hat er ihn aus Liebe zu dir und zu mir erfüllt. Und die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass wir uns dann in Dankbarkeit zurückschenken, zurückopfern, wie Paulus es hier sagt. Und zu so einem Lebensstil hast du dich entschieden, als du gesagt hast, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ist dir das noch bewusst? Das ist der Lebensstil eines Christen, eine ganz schöne Opferrolle. Und wie wir diesen Lebensstil in unserem Leben umsetzen können, das beschreibt Paulus gleich im nächsten Vers. In Vers 2 schreibt er weiter: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Wieder ganz schön krass, was Paulus hier schreibt. Wir haben durch unsere Neugeburt also eine neue Identität bekommen. Das haben wir bei Jesus im Gespräch mit Nikodemus gesehen. Paulus schreibt hier aber, dass mit dieser neuen Identität auch ein neuer Lebensstil und eine neue Denkweise einhergeht. Der Lebensstil ist der Lebensstil eines Opfers. Und die Denkweise ist das, wovon er hier in Vers 2 spricht. Es geht nicht mehr um links, rechts oder sonst irgendwelche anderen Unterscheidungsmerkmale. Es geht um das, was oben ist, nämlich um Jesus selbst, um seinen Willen und um seine Ehre. Das ist unser Ziel. Gottes Willen und seine Maßstäbe stehen jetzt an erster Stelle. Aber diese neue Denkweise müssen wir erlernen. Wir müssen sie uns antrainieren, wie Paulus es hier schreibt. Und dazu helfen uns die Schritte, die er gerade in diesen zwei Versen aufgezeigt hat. Ich habe es mal überschrieben mit Denken von oben. Das können wir in drei Schritten übernehmen. Zum ersten sollten wir uns Gottes Erbarmen vor Augen führen, wie Paulus es hier genannt hat. Wer das mal in Kürze durchlesen möchte, der kann einfach die Kapitel 6, 7 und 8 aus dem Römerbrief lesen. Das ist quasi eine Zusammenfassung von dem, worauf Paulus sich hier bezieht, wenn er in 12, Vers 1 sagt, ich habe euch das ganze Erbarmen Gottes gezeigt. Jesus, das hatte ich gesagt, hat den Himmel verlassen, ist gestorben als Mensch, weil er uns so sehr liebt. Und das ist das Erbarmen, das Gott uns zeigt in Jesus Christus, in seinem Sohn, dass er lieber selber den Tod wählt, als uns sterben zu lassen. Das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Der zweite Schritt ist, die vernünftige Reaktion erkennen. Logikos ist das Wort, das da an der Stelle im Griechischen steht, also logisch, daher kommt unser Begriff heute. Also die einzige vernünftige, logische Reaktion auf dieses Erbarmen Gottes ist, dass wir als ein Opfer unser Leben quasi zurückschenken. wenn wir wirklich verstanden haben, was Jesus für uns getan hat. Lässt der Heilige Geist in uns diesen Wunsch entstehen, dass wir aus Dankbarkeit unser Leben zurückschenken. Es passiert nicht von jetzt auf gleich. Wir sind nicht sofort komplett als ganzer Körper auf dem Altar. So habe ich es zumindest selten erlebt. Es fängt vielleicht im Bild gesprochen mit einer Hand an, mit einem Fuß. Aber der Geist Gottes legt diesen Wunsch in unser Herz hinein, wenn wir das Geschenk Gottes erkennen in Jesus Christus, dass wir immer mehr auf diesen Altar kriechen wollen, weil die Dankbarkeit uns so erfüllt und uns dazu ermutigt und die Bereitschaft schenkt, das dann auch auszuleben. Es wird in uns immer eine Gegenwehr geben. Das darf man nicht leugnen. Das spürt, glaube ich, jeder von uns, der sich diesem Altar nähert. Es wird immer Gegenwehr in uns drin geben, weil diese rebellische Ader noch da ist. Aber mit Gottes Geist, in dieser neuen Realität, können wir und sollen wir uns immer wieder dagegen wehren und sie überwinden. Und der dritte Schritt ist, dass wir unser Denken von Gottes Wort und von seinem Geist immer wieder erneuern und verändern lassen. Das ist das, worüber Paulus im zweiten Vers spricht. Durch die Bibel erkennen wir den Willen Gottes. Ich habe Anfang Juni über das Wort Gottes gepredigt. Hans-Peter, letzte Woche, wer dazu etwas mehr hören möchte, kann da gerne noch mal reinhören. Aber durch die Bibel erkennen wir am klarsten, was der Wille Gottes ist. Schwarz auf weiß. Und dann, durch die Bibel redet Gott quasi von außen zu uns, das Buch, das vor uns liegt. Aber durch seinen Geist arbeitet er dem von innen entgegen und übersetzt das Wort Gottes in unser Leben hinein und macht uns dazu fähig, diese Maßstäbe auszuleben. Und wenn wir diese drei Schritte immer wieder in Gedanken gehen und sie im Gebet auch durchringen, durchbeten, dann transformiert der Heilige Geist Stück für Stück unser Denken. Und wenn wir immer mehr diese Denkweise von oben, sage ich mal, übernehmen, dann betreffen uns diese menschlichen Unterscheidungsmerkmale, rechts, links, was auch immer, immer weniger. Aber wie gesagt, es ist kein Selbstläufer. Es gibt eine Gegenwehr. Wir müssen immer das Ziel vor Augen haben, nämlich ich will Jesus ähnlicher werden. So einfach ist Jüngerschaft eigentlich zusammengefasst. Ich will Jesus ähnlicher werden. Das ist unser Ziel. Und wir alle bewegen uns auf dieses Ziel zu, kommen dabei einander immer näher. Seine Denkweise soll meine werden. Das, was Jesus tut, will ich tun. Wie er anderen Menschen begegnet ist, will ich auch Menschen begegnen. Wir wollen ihm immer ähnlicher werden. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Und wenn wir das immer mehr tun, dann leben wir Stück für Stück mehr in seinem Willen. Dann erfüllen wir dieses Ziel unserer neuen Identität, unseres Lebens von oben her. Wir ehren ihn dann mit unserem Leben. Und wer dieses Ziel zu seinem Ziel gemacht hat, vor einiger Zeit, vor sehr, sehr langer Zeit, wie auch immer es sein mag, der kann das nächste Lied, das wir jetzt zusammen singen wollen, einfach wieder zu seinem Gebet machen, um Gott nochmal zu sagen, das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Dir gebührt die Ehre. Und mit unserem ganzen Leben, mit dem, was wir tun und sagen, will ich das unterstreichen. Das können wir mit diesem Lied nochmal zum Ausdruck bringen. Wer das Jesus aber noch nie gesagt hat, wer Jesus noch nie gesagt hat, dass er sein Leben für ihn leben will, dass er ihm Ehre bereiten möchte, aber jetzt gerade diesen Wunsch in sich spürt, der kann dieses Lied auch zu seinem Gebet machen und es Jesus damit sagen. Und wenn du das gleich machst, dann würde ich mich sehr über ein Gespräch nach dem Gottesdienst mit dir freuen. Aber es ist natürlich dir überlassen. Also lasst uns zusammen das Lied singen, Dir gebührt die Ehre. Und ich lade jeden ein dazu, das zu seinem Gebet zu machen, auf die eine oder andere Weise. Amen.